Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen hier in Köln beim dritten Biohandelsforum. Als Veranstalter des Biohandelsforums hat sich die Kölnmesse gemeinsam mit dem Biopressverlag das Ziel gesetzt, eine Plattform für Kommunikation und Networking zum Thema Bioprodukte zu bieten, die speziell sich an die Fachleute im Lebensmittelhandel richtet. In diesem Sinne erwartet uns 2 Tage lang ein kompaktes und fachlich konzentriertes und ich denke auch spannendes Kongressprogramm, vorgetragen von kompetenten Branchenkennern, engagierten Unternehmen, aber auch kritischen Marktbeobachtern. Herzlich begrüßen darf ich heute Morgen Herrn Wolfgang Reimer als Repräsentanten des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind, Herr Reimer. Das Ministerium hat das Biohandelsforum ja in vielfältiger Weise unterstützt und mitgestaltet. Und nicht zuletzt hat Bundesminister Seehofer die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen. Partner des dritten Biohandelsforums sind darüber hinaus auch die CMA, Zentrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft, die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie und der Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels. Mein besonderer Gruß heute Morgen geht natürlich an Herrn Erich Margrander und das Team des Biopressverlags. Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren sehr gut und ich finde auch erfolgreich zusammen, und dies nicht nur im Rahmen des Biohandelsforums, sondern auch im Rahmen der ANUGA. Herr Margrander, an dieser Stelle mein herzlicher Dank für die gute und sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass heute Abend hier in Köln zum wiederholten Male die Verleihung der SEDI stattfindet. Mit diesem Preis zeichnet die CMA überzeugende Verkaufskonzepte für Bioprodukte im Lebensmittelhandel aus. Und ich denke, dies ist eine sehr wichtige Motivation für die Unternehmen, die eigene Wege gehen möchten. Mit der SELI-Verleihung wird der heutige Abend, ich denke, zu einem besonderen Highlight und einem wichtigen Branchentreffpunkt. Und ich denke, wir können uns alle schon darauf freuen. Ein integrierter Teil des dritten Biohandelsforums ist natürlich auch die begleitende Ausstellung. In diesem Jahr haben wir 42 Anbieter hier in Köln, von denen sich der eine oder andere bereits einen Eindruck verschaffen konnte. Ich denke, heute und morgen wird immer wieder Gelegenheit sein, in den Kongresspausen sich hier einen Überblick zu verschaffen, in den direkten Kontakt mit den Unternehmen zu gehen und den Kontakt mit dem Markt zu suchen, um dann auch aus der Praxis etwas mitzunehmen. Vor uns liegt also ein spannendes und ideenreiches drittes Biohandelsforum. Ich denke, mit guten Gesprächen und viel, viel Information. Ich wünsche Ihnen einen fruchtbaren Aufenthalt hier, einen angenehmen Aufenthalt in Köln und bitte jetzt Herrn Reimer, nach mir zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrter Herr Kranz, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen zunächst die Grüße von Bundesminister Seehofer und Frau Hein überbringen. Wir haben derzeit Haushaltsberatungen und es ist Sitzungswoche in Berlin, sodass beide nicht nach Köln kommen können. Vor allem Frau Heinen wäre gerne gekommen, zumal Köln ja ihre Heimatstadt ist und sie hier auch ihren Wahlkreis hat und sie auch des Öfteren auf dieser Messe ist, bei ANUGA oder bei anderen Messen. Meine Damen und Herren, das Biohandelsforum findet jetzt zum dritten Mal statt. Es beginnt sich langsam zu entwickeln als wichtige Kommunikationsplattform und findet langsam ihren Platz zwischen sozusagen der Biofach in Nürnberg und der ANUGA, die ja mit Organic ANUGA auch einen ganz wichtigen Bereich im Biosegment etabliert hat. Sehr viele Ausstellerinnen und Aussteller sind jetzt schon 3 Jahre dabei. Und es kommen jedes Mal neue hinzu. Und ich glaube, der Hauptaspekt dieser Messe ist, dass man über wichtige Themen diskutiert, dass man einen sehr guten Austausch hat zwischen den Marktpartnern. Es ist eine Fachmesse. Und nicht zuletzt liegt die Bedeutung dieses Handelsforums darin, dass mit den Themen, die jedes Mal behandelt werden, wichtige Fragen, die die Zukunft der Branche betreffen, erörtert und diskutiert werden. Auch dieses Mal sind es wichtige Fragen, die vielleicht für die Trends in der Branche in den nächsten Jahren entscheidend sein können. Beispielsweise, wie verhält sich Bio zu fairem Handel? Wie ist das Verhältnis von Bio zu regionaler Herkunft? Können wir mit diesen Zusatznutzen Verbraucherinnen und Verbraucher binden, neue ansprechen, Sicherheit zum Biohandel, dem Biohandel dazugeben und, was natürlich in Zeichen boomender Märkte entscheidend ist, wie sieht die Rohstoffsicherung aus? Wie sieht es aus bei der Rohstoffsicherung im Inland, aber auch wie wird die Zukunft sein der Zertifizierung und Qualitätssicherung von importierten Rohstoffen? Wie verhält sich diese Angelegenheit nach der Verabschiedung der neuen EU-Öko-Verordnung und der Durchführungsverordnungen, die derzeit noch verhandelt werden? Meine Damen und Herren, der Biomarkt boomt nun schon seit einigen Jahren. Wir hatten auch 2007 einen Umsatzzuwachs von über 18%. 2006 war es in ähnlicher Höhe. Und verglichen mit anderen Segmenten im Lebensmittelhandel ist das natürlich erstklassig. Wir haben inzwischen ungefähr 27.000 Unternehmen, die in dieser Branche aktiv sind. Wir haben circa 5% der landwirtschaftlichen Betriebe und 5% der landwirtschaftlich genutzten Fläche, die ökologisch bewirtschaftet werden. Und wir haben einen Anteil von Öko am Gesamtumsatz im Lebensmittelmarkt von circa 3%. Fast alle Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich dieser Anteil in den nächsten Jahren verdoppeln lässt. Meine Damen und Herren, wenn wir im ersten Halbjahr dieses Jahres Anzeichen spüren, dass die Dynamik des Wachstums auf diesem Markt nachlässt, dann wissen wir nicht genau, ist es nachfragebedingt oder aber hängt es damit zusammen, dass wir nicht genug Ware, Rohstoffe, verarbeitete Ware haben, um die Nachfrage zu bedienen. Wir haben in den letzten Jahren tatsächlich das Problem, dass die Nachfrage viel dynamischer sich entwickelt als zumindest der einheimische Anbau und die einheimische Verarbeitung von Rohstoffen, sodass es hier durchaus zu Engpässen gekommen ist und Engpässe zu befürchten sind. Meine Damen und Herren, warum stellen nicht mehr Betriebe um? Es ist sicherlich nicht der Ort, hier das jetzt zu erörtern. Allerdings, und das ist kürzlich erst durch eine Umfrage des Deutschen Bauernverbandes bei seinen Mitgliedern nochmals bestätigt worden, 70-80% gehen davon aus oder sehen als Haupthindernis zum einen die Sicherung des Absatzes und natürlich auch die Preise. Und deshalb müssen wir überlegen, wenn wir das einheimische Angebot verstärken wollen, wie wir in diesen Bereichen vorankommen, wie wir in diesen Bereichen in Bezug auf Absatzsicherheit, aber auch in Bezug auf Preispolitik verlässliche Partnerschaften in der Branche organisieren können. Denn ich glaube, dass der Ökolandbau eine Glaubwürdigkeitslücke bekommt, wenn die Lücke zwischen einheimischem Anbau oder europäischem Anbau, aber auch einheimischem Anbau und Importen zu groß wird, werden wir ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen, weil Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur rational auf die Ökobilanz schauen und vergleichen, ein Apfel aus Neuseeland kann in der Ökobilanz besser sein als wir ein einheimischer Apfel, der ein halbes Jahr im Kühllager war. Völlig klar. Nur emotional entscheidet der Verbraucher und die Verbraucherin das anders, diese Frage. Und deshalb darf diese Lücke nicht zu groß werden, zumal ja auch die Ökobilanz bei anderen Produkten durchaus anders ausfällt, als wie jetzt bei diesem berühmten Apfel. Wir müssen deshalb versuchen, diese Lücke zu schließen. Wir müssen uns aber auch bemühen, und das ist auch eine Herausforderung für uns, dass wir Qualitätssicherung über die gesamte Kette hinbekommen, dass Importe auch wirklich gut sicher zertifiziert werden und der Anbau in Dritte Weltländern auch gut kontrolliert wird. Meine Damen und Herren, was ist zu tun? Die Bundesregierung bemüht sich, diese Lücke zu schließen, indem wir nach wie vor für die Anbauer, für die Erzeuger Umstellungs- und Beibehaltungsprämien, Flächenprämien bezahlen. Und dabei haben wir natürlich das Problem, dass wir in einem föderalistisch verfassten Staat leben, wo letztlich nicht die Bundesregierung durchgreifen kann wie in Paris und unten gemacht wird, was in der Regierungszentrale beschlossen wird, meine Damen und Herren, sondern wir müssen, wenn wir Vorschläge haben zur Erhöhung dieser Umstellungs- und Beibehaltungsprämien und der Bund finanziert neben der EU den größten Teil dieser Prämien, müssen wir trotzdem die Landesregierung davon überzeugen, dass dieser Weg der richtige ist. Sie müssen mitmachen. Und die Landesregierung können wir nicht zwingen. Trotzdem versuchen wir auch derzeit wieder, um auf die veränderten Preis-Kosten-Relationen zu reagieren, die Umstellungs- und Beibehaltungsprämien für den Ökolandbau zu erhöhen. Im Laufe dieses Jahres werden wir dann auch mit den Ländern in Verhandlungen treten und es wird sich zeigen, inwieweit wir damit Erfolg haben. Wir werden zweitens fortsetzen in unseren Bemühungen über dieses Bundesprogramm Ökologischer Landbau, das ja für uns die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung abwickelt. Es sind auch einige Kolleginnen und Kollegen von der BLE da, die ich herzlich begrüßen möchte. Sie haben den Hauptarbeit an diesem Bundesprogramm geleistet. Wir werden dieses Bundesprogramm fortsetzen und haben es auch schon in den letzten Jahren korrigiert in die Richtung, wie wir zum einen die zentralen Probleme in der Erzeugung lösen können. Natürlich, Stichwort Kupferersatz, haben wir nach wie vor Probleme damit. In der Verarbeitung, Stichwort Zusätze, Verarbeitungstechnologien, auch da gibt es nach wie vor Probleme. Aber auch im Handel, Stichwort Marktforschung, Verhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern und so weiter und so fort. Wir werden dieses Bundesprogramm fortsetzen und ich bin dankbar, dass Bundesminister Seehofer hier sich voll dahinter gestellt hat und dieses Programm auch als sein Programm begriffen hat und dieses Programm auch unterstützt und vertritt. Zusätzlich haben wir begonnen, über die landwirtschaftliche Rentenbank eine Beratungsinitiative zu starten, die von der SÖL, Stiftung Ökologischer Landbau, und von dem Verband der Landwirtschaftskammern getragen wird. Eine Beratungsinitiative, wo wir gezielt mit Verarbeitern, Abnehmern auf Betriebe zugehen und den Betrieben anbieten: Hier sind die Perspektiven, wenn ihr umstellt. So und so wird sich euer Betrieb entwickeln. Wir planen das für euch einmal durch. Wir besprechen das mit euch, um darüber konkret neue Anbauer zu mobilisieren. Meine Damen und Herren, Sie sehen daraus, wir haben Ihre Sorgen verstanden. Wir wissen, dass dieses das zentrale Problem ist. Wir brauchen mehr einheimische Bioerzeugung. Und wenn der Markt danach fragt, müssten wir es auch gemeinsam schaffen. Daneben gibt es auch einzelne Bundesländer, die ähnliche Beratungsinitiativen entwickelt haben, wo die Kammern gezielt auf Landwirte zugehen, um sie mit ihnen gemeinsam diesen Schritt der Umstellung zu besprechen, wie beispielsweise in Niedersachsen. Der dritte Bereich, wo wir unsere Aktivitäten ja zwangsläufig in den letzten beiden Jahren verstärkt haben, das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir haben bei der Neufassung der EU-Öko-Verordnung und auch jetzt bei der Neufassung der Durchführungsverordnung großen Wert darauf gelegt, dass es keine Aushöhlung der Standards gibt, meine Damen und Herren. Und wenn Sie, und es sind ja etliche Experten hier im Publikum, wenn Sie vergleichen, wie der Entwurf der EU-Kommission vor 3 Jahren war und was wir dann 2007 in der EU-Öko-Verordnung verabschiedet haben, dann können wir mit Fug und Recht sagen, wir haben hier viel erreicht. Und leider war es so, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der europäischen Ebene oft alleine agiert haben, weil vielen Mitgliedstaaten der Ökolandbau nicht so wichtig ist oder aber weil sie nicht die Kapazität, die Manpower haben, um hier entsprechend bis in jede Einzelheit hinein die Standards hochzuhalten. Hier haben wir letztlich sehr viel erreicht und wir sind im Moment dabei, dass wir auch bei den Durchführungsverordnungen dafür Sorge tragen oder ich nicht nur Sorge tragen, sondern wir werden auch bei der Durchführungsverordnung ein hohes Niveau halten können. Wichtig wird es dann, wenn es an die Umsetzung geht. Die EU hat ja versucht, dass sie beispielsweise die Importkontrollen, die Zuständigkeit für die Importe stärker an sich zieht. Und wir müssen jetzt natürlich einfordern, dass diese Kompetenzen auch ausgefüllt werden. Und darüber wird in den nächsten 2 Jahren zu diskutieren sein, wie die konkrete Umsetzung sein wird, wenn wir dann ab 2010 in die neue Rechtslage gehen. Meine Damen und Herren, das ist der Bereich, den der Staat, den die Bundesregierung für die Branche machen kann. Wir können nicht den Markt bestimmen und wollen das auch nicht. Da sind Sie gefordert und ich weiß, dass es dafür keine Patentrezepte gibt. Marktdifferenzierung ist das große Schlagwort. Dafür gibt es unterschiedliche Strategien und Sie sind mit Ihren Unternehmen auch in unterschiedlichen Segmenten unterwegs und haben auch unterschiedliche Vorstellungen. Wenn aber, wie ich vorhin aufgezeigt habe, bei der Umfrage des Deutschen Bauernverbandes vor allem die Absatzsicherheit und die Preissituation als Hauptumstellungshindernisse gekennzeichnet oder angegeben werden, dann müssen wir die ganze Branche überlegen, wie wir darauf reagieren können. Und ich glaube, dass die Themen, die heute auch diskutiert werden, nämlich Strategien, wie kann ich Bio mit fairem Handel verbinden, wie kann ich Bio mit regionaler Herkunft verbinden, wie kann ich Wertschöpfungsketten aufstellen, wo jedes Glied das andere sozusagen in seinen Überlegungen stärker mit berücksichtigt und auch als Partner akzeptiert? Wie kann ich hier ein besseres Kettenmanagement machen, damit ich sozusagen diese Absatzsicherheit und Preissicherheit gewährleisten kann? Natürlich, ich habe es gesagt, es gibt keine Patentrezepte, aber wir haben vor allem im letzten Jahr deutlich gesehen, dass selbst im konventionellen Bereich Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich höhere Preise akzeptieren. Denken Sie zurück an die Diskussion um den Milchpreis. Man hat gedacht, wir wären in der Nachkriegszeit und die Versorgung der Bundesrepublik wäre gefährdet. So sind die Milchpreisdiskussionen in den allgemeinen Medien erschienen. Und zu aller Überraschung war es so, dass sämtliche Verbraucherinnen und Verbraucher, nicht sämtliche, aber doch 70, 80, 90%, je nach Umfrage, gesagt haben, wir sind bereit, einen höheren Preis zu akzeptieren, wenn er an die Bauern geht und wenn dieser Preis notwendig ist, um die Produktion zu halten. Es war erstaunlich und es ist nicht eingebrochen, der Direktabsatz von Frischprodukten und von Milchprodukten, der sich an die Verbraucherin wendet, sondern eingebrochen ist im Milchabsatz der Bereich der Verarbeitungsindustrie, wo tierische Fette durch pflanzliche Fette ersetzt worden sind. Das heißt, es ist möglich, eine Strategie mit Verbraucherinnen und Verbrauchern zu fahren, wo man die Qualität, aber auch den Zusatznutzen von Bio mit fairem Handel, mit regionaler Herkunft gut abgesichert kommuniziert. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier ein großes Potenzial haben. Nicht für alle Handelswege, aber insgesamt ein großes Potenzial haben, dass wir mit einer gut begründeten Kommunikation im Biolandbau oder im Biohandel nicht nur die Billigkonkurrenzstrategie, wie oft im konventionellen Handel, fahren müssen, sondern dass wir deutlich andere Strategien fahren können. Und meine Damen und Herren, das ist doch unsere Herausforderung. Wir haben im Biosegment schon viele neue Herausforderungen angefangen und erfolgreich entwickelt. Lassen Sie uns gemeinsam auch diese Herausforderungen mit Öko-Lebensmitteln anfangen und durchziehen. Und ich glaube, dieses Biohandelsforum gibt eine ausgezeichnete Gelegenheit dazu, dass wir gemeinsam darüber kommunizieren. Herzlichen Dank.